Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Ja, unserem Herrn Gott ist es möglich. Ich hatte ganz stark den Eindruck, während der Lobpreiszeit, während wir gesungen haben, dass du hier bist und daran zweifelst, ob Gott es wirklich gut mit dir meint. Und Gott sagt dir, hey, ich meine es wirklich gut mit dir. Wenn ich dir das zusage, wenn ich dir das zuspreche, dann überkreuze ich meine Finger nicht dabei, sondern ich meine es wirklich gut mit dir. Auch wenn du vieles nicht verstehst, aber ich meine es gut mit dir. Ich verstehe auch nicht alles im Leben, aber ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Und das ist wichtig, dass du das heute mitnimmst. Wenn du nichts von der Predigt mitnimmst, nimm das mit. Das ist auch schon eine kurze Botschaft. Wir sind ja in der dritten Missionsreise von Paulus. Und ich bin so froh, hat sich Paulus aufgemacht und hat diese Missionsreisen gestartet, damit das Evangelium in die Länder kommt, in die Völker kommt, auf verschiedene Kontinente kommt. Und so braucht es auch heute Leute, die Missionsreisen unternehmen, damit das Evangelium an die Orte kommt, wo das Evangelium noch nicht ist. Und heute geht es um Glaubensermutigung. So ist Paulus rausgegangen, er hat Gemeinden gegründet und dann hat er die dritte Missionsreise gestartet und ich komme wieder mit diesem Zusammenfassung aus Apostelgeschichte 18:23. Paulus besuchte nacheinander die Gemeinden und stärkte alle Jünger. Er hat die Leute im Glauben ermutigt. Er hat sie nicht nur evangelisiert und nachher war es das, er hat sie auch im Glauben ermutigt. Sein Anliegen war, die Nachfolger Jesu in den Gemeinden, die er auf der letzten Missionsreise gegründet hatte, im Glauben zu festigen, sie zu ermutigen, dran zu bleiben. Und ich will dich fragen, wirst du gerne im Glauben gestärkt? Amen, ich hoffe es. Wir werden gerne im Glauben gestärkt. Aber die nächste Frage ist, wer von euch stärkt Leute im Glauben an Jesus, wenn er sie besucht? Also ihr müsst jetzt nicht aufhalten, aber es ist einfach mal so, ich wäre zwar gern gestärkt, aber stärke ich die Leute auch im Glauben, wenn ich sie besuche? Lieber Zuhörer, wenn du an Jesus glaubst, wann hast du das letzte Mal Leute aufgesucht, um sie im Glauben zu stärken, zu festigen? Nicht einfach für alltägliche Dinge, sondern um sie wirklich im Glauben zu stärken. Hast du dieses Ziel überhaupt einmal in Erwägung gezogen? Es ist wichtig, dass das ein Teil unserer Treffen mit anderen Gläubigen ist, dass wir die anderen Gläubigen stärken. Und es ist gut, wenn wir uns da Paulus zum Vorbild machen. Er erzählte den Menschen von Jesus, der für sie am Kreuz gestorben ist, damit sie wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Aber er stärkte sie danach auch im Glauben an Jesus, nachdem sie Jesus angenommen hatten. Der Bibeltext, den wir heute anschauen, findet statt, nachdem Paulus in Ephesus, seiner Hafenstadt auf dem Boden der heutigen Türkei, eine Gemeinde gegründet hatte. Wir haben letztes Mal davon gehört. Er war schon über 2 Jahre dort, als es einen Tumult gab und die Christen Gefahr liefen, gelyncht zu werden, weil die Epheser durch sie ihre Göttin Diana in Gefahr sahen. Und jetzt kommt die Karte, wo Paulus so hingereist ist. Und ihr müsst denken, er hat das zu Fuß gemacht. Er ist nicht mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen, von der Türkei nach Griechenland und dort ins Auto gesessen, sondern alles zu Fuß oder mit dem Schiff. Er hat etwas auf sich genommen. Und das muss uns immer bewusst sein, wenn wir das vor uns haben. Und diese Karte zeigt das, wo Paulus sich heute bewegt hat. Er ist von Ephesus rüber nach Griechenland oder dazumals Mazedonien bei Philippi und ist nach Griechenland runtergewandert. Von dort wollte er mit dem Schiff nach Syrien reisen, aber das wurde verhindert. Und so ist er wieder zurückgewandert nach Philippi und dort wieder mit dem Schiff rübergegangen in die Türkei. Und ich lese den Text vor. Wir lesen Apostelgeschichte 20, 1 bis 12. Da heißt es: Nachdem der Tumult in Ephesus vorüber war, ließ Paulus die Jünger zusammenkommen und ermutigte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten im Glauben ermutigt hatte, kam er nach Griechenland. Dort brachte er 3 Monate zu. Als er auf dem Seeweg nach Syrien reisen wollte, erfuhr er davon, dass die Juden ihn umbringen wollten. Deshalb entschloss er sich, den Hafen zu meiden und auf dem Landweg über Mazedonien nach Syrien zurückzukehren. Dabei begleiteten ihn 3 Glaubensbrüder. 2 weitere Glaubensbrüder reisten voraus und warteten auf Paulus und seine Begleiter in Troas. Wir verließen nach dem Fest der ungesäuerten Brote Philippi in Mazedonien und erreichten mit einem Schiff in 5 Tagen Troas. Und das ist auch noch interessant, oder? Paulus wollte auf dem Seeweg nach Syrien reisen, aber Gott verhinderte es. Gott hatte noch einen Auftrag für Paulus und darum ging es nicht. In Troas blieben wir 1 Woche. Am Sonntag kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte. Weil er schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, nahm er sich viel Zeit und sprach bis Mitternacht. Der Raum im Obergeschoss, in dem wir uns befanden, war durch viele Öllampen erhellt. Ein junger Mann, Eutychus, saß auf der Fensterbank. Darum darf bei uns niemand auf die Fensterbank sitzen, weil sonst könnte das passieren. Während der Predigt des Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Dabei fiel er durch das Fenster 3 Stockwerke tief. Als die Männer ihn aufhoben, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten und nahm ihn in seine Arme. Dann sagte er zu den Leuten: Seid still, er lebt. Dann ging Paulus wieder hinauf und feierte mit ihnen das Abendmahl. Er sprach noch lange mit ihnen, bevor er sie dann bei Tagesanbruch verließ. Also die Leute mussten wieder arbeiten. Sie brachten aber Eutychus lebend und wurden dadurch nicht wenig getröstet oder ermutigt. Der erste Punkt, den wir hier sehen in diesem Text ist, dort wo Paulus unterwegs war, dort ermutigte er die Leute im Glauben. Und wir sehen in den ersten 5 Versen, wie Paulus von Ephesus abreiste und auf dem Boden des heutigen Griechenlands unterwegs war. Beim Abschied in Ephesus ermutigte er die Gläubigen nochmals, an Jesus zu bleiben. Dies nach einem Tumult, der viel Unklarheiten über die eigene Sicherheit zurückließ. Paulus ging nicht Hals über Kopf, sondern es war ihm wichtig, nochmals die Ermutigung, an Jesus zu bleiben, auszusprechen, bevor er ging. Das war die letzte Szene, die den Gläubigen in Ephesus im Kopf blieb. Ein Mann, der sie bei seinem Abschied ermutigte, mit Jesus unterwegs zu sein und an Jesus zu bleiben. Auf dem Boden des heutigen Griechenlands besuchte Paulus die Gemeinden von verschiedenen Dörfern und er ermutigte sie, mit Jesus unterwegs zu sein und zu bleiben. Dafür nahm er viel Unbequemlichkeiten auf sich. Und das wirft die Frage an uns auf. Bist du bereit, Unbequemlichkeiten, Beschwerlichkeiten auf dich zu nehmen, um Reich Gottes zu bauen? Nochmals, bist du bereit, Unbequemlichkeiten, Beschwerlichkeiten auf dich zu nehmen, um Reich Gottes zu bauen? Oder soll Gott einfach ein Gott der Komfortzone sein und du denkst, ja, ich kann so im Komfort bleiben und Reich Gottes bauen? Wir können uns in unserem Kontext nicht vorstellen, was es bedeutet, als Christ von anderen Christen im Glauben an Jesus ermutigt zu werden. In Ländern, wo die Nachfolger oder die Jüngerinnen von Jesus verfolgt werden, ist es für sie eine riesige Ermutigung, wenn jemand von auswärts kommt und ihren Glauben stärkt. Oft sind sie so glücklich darüber, dass die Tränen fließen. Diese Leute schätzen das richtig. Sie merken, sie sind nicht allein gelassen und sie sind nicht von den Gläubigen vergessen. Trotz Internet ist es diesen Gläubigen in verfolgten Ländern wichtig, sich unter Gefahr von Leib und Leben zu treffen. Das Internet ist ihnen zu wenig. Sie wollen physische Präsenz. Und ich frage dich, wie wäre das bei dir? Lebt Christus so fest in dir, dass du bereit wärst, unter Gefahr von Gesundheit und Leben die Versammlung mit anderen Christen aufzusuchen? Oder wäre dir Jesus dann nicht mehr so wichtig? Ist dir die Gesundheit wichtiger als Jesus Christus? Diese Leute haben sich getroffen im Bewusstsein, dass das ihre Gesundheit gefährdet. Und Gesundheit ist nicht das Wichtigste, Leute. Das hört man oft auch unter Christen. Hauptsache gesund. Das Wichtigste ist der Frieden von Jesus Christus im Herzen und nicht die Gesundheit. Immer wieder fasziniert mich auch, wie verfolgte Christen große Teile der Bibel auswendig lernen. Wie sieht das bei dir aus? Die wissen genau, wenn ich irgendwo bin, wo ich keine Bibel mehr habe, wenn ich irgendwo bin im Gefängnis oder sonst wo, dann muss die Bibel in meinem Herzen sein. Dann muss ich wissen, was in der Bibel steht. Und jetzt stell dir das vor, du hättest circa 50 nach Christus zum Glauben an Jesus gefunden. Gewaltübergriffe auf Christen sind an der Tagesordnung und werden nicht geahndet. Von dir wird von den Behörden verlangt, den Kaiser wie einen Gott zu ehren. Du tust es aber nicht, dafür ehrst du Jesus Christus wie einen Gott. Ihm hast du dein Leben geweiht und du merkst, Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in dir. Du redest täglich mit Jesus, du betest. Lesen und schreiben kannst du nicht, oder viele konnten das nicht. Und sogar wenn du es könntest, gibt es keine schriftlichen Dokumente über Jesus und sein Leben und seine Botschaft auf dieser Erde. Es gibt kein neues Testament, das du lesen könntest. Du triffst dich mit Christen vor Ort, aber das neue Testament studieren mit ihnen kannst du nicht. Wie froh und dankbar bist du, wenn ein Mensch von auswärts kommt, der auch diesen Jesus liebt und dir mehr über diesen Jesus erzählen kann. Ja, dieser Mensch, Paulus, nimmt sogar die Gefahr von Gesundheit und Leben in Kauf, um dir von diesem Jesus zu erzählen. Wie sehr würdest du das schätzen? Paulus ermutigte und stärkte die Jünger Jesu, die er besuchte. Er ließ sich auch von einem geplanten Anschlag, den wir hier gelesen haben, gegen ihn nicht davon aufhalten. Die damaligen Jünger von Jesus erlebten ähnliche Herausforderungen. Was sagte denn Jesus zu seinen Jüngern? Und das ist wichtig, dass wir das auch für uns mitnehmen. Johannes 15, 18 bis 19. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und vielleicht merkst du es nicht, das sind Trostworte von Jesus. Ich denke, Paulus ließ sich von dieser Aussage von Jesus ermutigen, weiterzumachen und brauchte diese Aussage, um andere Jünger zu stärken und zu sagen, hey Leute, es ist normal, dass ihr Hass empfängt von der Welt. Jesus hat das gesagt, ihn haben sie auch gehasst. Das gehört dazu. Da ist nichts falsch mit euch. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir leiden um seines Namens willen. Das wurde Paulus gleich bei seiner Umkehr zu Jesus klar gemacht. Und dort spricht Jesus zu Ananias, zu dem Mann, der Paulus zum Glauben geführt hat in Apostelgeschichte 9,16. Und er sagt, denn ich werde Paulus zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen bei der Verkündigung des Evangeliums. Auch die Reisebegleiter von Paulus dienten als Ermutigung. Sie konnten einander im Dienst unterstützen und diesen so effektiv vorausrichten. Es bedurfte der Helfer, um die Gläubigen zu stärken und sie zum Dienst vorzubereiten. Es bedurfte der Helfer, die nach Troas vorausgingen, um sich mit den Gläubigen zu treffen. Paulus, er war im Team unterwegs, nicht als Einzelgänger. Und es ist wichtig, teamfähig zu sein, um Reich Gottes zu bauen. Wenn du nicht teamfähig bist, wirst du nicht Reich Gottes bauen können. Und so ist Teamfähigkeit eine ganz wichtige Eigenschaft, die gerade in unserer westlichen Welt uns herausfordert, weil wir gern alles selber bewältigen, weil wir gerne Individualisten sind, weil wir gerne unseren Tag für uns selber gestalten. Der zweite Punkt, den wir hier sehen, ist Glaubensermutigung im Gottesdienst. Dort, wo Paulus hinkam, dort gab es Gottesdienst. Und einer wird besonders erwähnt, der in Troas. Paulus kam am Montag in Troas an und am Sonntag traf er sich mit den Christen zum Gottesdienst. Warum Sonntag? Die Christen haben am Tag der Auferstehung von Jesus Christus den Gottesdienst gefeiert. Der Sonntag war dazumal ein normaler Arbeitstag. So konnten die Christen sich nur morgens früh vor der Arbeit oder am Abend nach der Arbeit versammeln. Hey, wie dankbar können wir sein, dass wir heute den Sonntag frei haben und Gottesdienste feiern können, ohne an diesem Tag zu arbeiten. Und dieser Sonntag gibt es, weil Jesus Christus auferstanden ist. Darum haben wir heute frei am Sonntag. In diesem Fall trafen sich die Christen am Abend nach der Arbeit. Sie versammelten sich im Dachgeschoss, ohne eine große, imposante Kirche zu haben. Sie trafen sich in einem Privathaus. Und das wirft die Frage auf, ob wir bereit sind, unsere Häuser für Versammlungen zu öffnen. Oder ob wir sagen, lieber dort im Saal, da habe ich keine Arbeit. Oder ob wir sagen, hey, auch bei mir zu Hause dürfen Gottesdienste gefeiert werden. Auch so beginnen Gemeindegründungen, wie die in Lindau, wo wir im Haus drin starten. Wir haben eine Vision als Gemeinde. Wir haben die Vision, 100 Kilometer um St. Margrethen zu durchdringen und Gemeinde zu gründen. Und diese Vision ist nicht einfach für mich und meine Generation. Diese Vision ist für die Generation, die nach uns kommt, ist für die jugendliche Generation, ist die Generation, die in 50 Jahren hier ist. Die haben eine Aufgabe. Wir sind ein Team. Und ich freue mich, wenn junge Menschen da sind, mit ihrer Art, sich zu kleiden, mit ihrem Musikstil, und ich störe mich nicht daran, wenn sie Jesus lieben und Jesus verherrlichen mit dem. Damit Gemeinden gebaut werden in jeder Generation. Welche Elemente finden wir in dieser Versammlung oder in diesen Gottesdiensten, die den Christen als Glaubensermutigung dienten? Es sind deren drei. Die Verkündigung des Evangeliums diente als Glaubensermutigung. Das machtvolle Wirken Gottes diente als Glaubensermutigung. Und das Abendmahl diente als Glaubensermutigung. Die Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir die Briefe von Paulus betrachten, dann wird uns schnell bewusst, was das Zentrum seiner Verkündigung war. Er predigte die frohe Botschaft von Jesus Christus als dem Sohn Gottes und als dem Erlöser der Menschheit. Schwerpunkt: Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Jesus Christus, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien und des Gesetzes. Und so lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 1, 23, wie Paulus dort den Korinthern schreibt: Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wir könnten auch sagen, den Europäern eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Christus hat die Kraft, Menschenherzen zu verändern. Christus hat die Kraft, den Menschen göttliche Weisheit zu geben, so dass sie wegkommen von ihrer menschlichen Weisheit. Dann 1. Korinther 15, 17 bis 19, dass wir einfach so sehen, was war das Zentrum der Botschaft von Paulus. Ich mache das abgekürzt dort. Ist Christus nicht auferweckt worden, sagt Paulus, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden und ihr werdet verloren sein. Wenn ihr stirbt und ihr seid die Elendesten unter allen Menschen. Wenn wir jetzt hier aufhören würden, nicht gut, oder? Aber er macht weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Und im gleichen Kapitel, und ich will das sagen, Paulus ist sehr wissenschaftlich vorgegangen, der hat nicht einfach irgendwelchen Phänomenen geglaubt. Im gleichen Kapitel begründet das Paulus mit 500 Zeugen, von denen die meisten noch leben, die man noch nachfragen kann. Hey, ist dir Christus begegnet? Wie war das, als der Auferstandene dir begegnet ist? Und dann Römer 3, 21 bis 24, da sagt Paulus, jetzt ist aber außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, die vom Alten Testament bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt die Glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gerecht vor Gott. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Niemand kann von sich aus Gott erreichen. Egal wie gut er lebt, egal wie viele gute Taten er macht, egal wie viel er spendet, niemand kann von sich aus Gott erreichen. Es ist nicht möglich. So, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und das gibt Hoffnung für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Natürlich betonte Paulus auch die Bedeutung von Buße, von Umkehr und wie wichtig es ist, sich vom Heiligen Geist erneuern zu lassen. Und auch wenn du 30, 40, 50 Jahre Christ bist, du brauchst es, dich täglich vom Heiligen Geist erneuern zu lassen. Und dies waren sicher einige Inhalte der langen Predigt. Interessant sind die Zuhörer. Sie hatten einen solchen Hunger, dass sie in der Lage waren, so lange zuzuhören, bis auf einen. Und dann gibt es Leute, die nehmen diesen Text und sagen, ja, dieser Text ist eine Warnung vor zu langen Predigten. Nein, eben, es ist eine Warnung, nicht aufs Fenstersims zu sitzen. Das machtvolle Wirken Gottes, das war Paulus auch wichtig. 1. Korinther 2, 4. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Unser Glaube soll auf Gottes Kraft beruhen. Unser Glaube soll darauf beruhen, dass wir wissen, da ist ein kraftvoller Gott, der bei uns ist. Gottes Geist und verändernde Kraft wirkte in den Herzen der Zuhörer, zeigte sich aber auch in Wundern. Eben Eutychus, der vom Fenstersims gefallen ist, das heißt übrigens Glücklicher, dieser Name, der fällt runter, ist tot und Paulus unterbricht seine Rede, seine Predigt, um sich um Eutychus zu kümmern. Diese Begebenheit ist deshalb interessant, weil sie dazu diente, die Gläubigen vor Ort zu ermutigen. Als Paulus von Troas ging, ließ er Eutychus als lebendige Ermutigung zurück für das, was Gott tun kann. Jedes Mal, wenn die Leute Eutychus sahen, auch als Paulus weg war, wow, unser Gott ist stark. Sie waren ermutigt. Gottes Geist und Kraft ist nicht dazu gegeben, um unseren Dienst ins Zentrum zu rücken, sondern um den Glauben an einen großen Gott zu stärken. Und das ist so wichtig. Ich habe schon so oft gehört, ja, weißt du, man muss den Leuten Anerkennung geben, die dienen. Man muss die Leute loben, das ist ja so in unserer Kultur. Man muss ihnen Danke sagen, dass sie dienen. Die Bibel spricht mehr davon, dass wir einander im Glauben ermutigen sollen. Und nicht, ja, du hast jetzt toll gepredigt, wenn jemand das erste Mal predigt, sondern hey, ich finde das super, dass du für Gott hier nach vorne gegangen bist. Weiter so. Versteht ihr, was ich meine? Was der Unterschied ist zwischen Lob und Dank oder zwischen Loben von Menschen oder im Glauben zu ermutigen, dran zu bleiben. Dann war noch etwas Stärkendes im Gottesdienst, das Abendmahl. Und ich wäre gerne dabei gewesen, um zu sehen, wurde das bedächtig eingenommen oder haben die miteinander gefeiert und einander erzählt, hey, weißt du, was Jesus für uns getan hat, ist so großartig. Und da haben wir das Brot, komm, jetzt nehmen wir das als Zeichen dafür und sind einfach dankbar. Das Abendmahl erinnert durch das Brot und den Wein daran, dass Christus am Kreuz seinen Leib hingegeben und sein Blut vergossen hat. Und dass damit wir von unserer Schuld und Sünde gereinigt werden durch sein gerechtes Blut und Wiederherstellung in unserem Leben erfahren durch seinen sündlosen Leib. Die Dankbarkeit für diesen Erlösungsakt von Jesus Christus soll uns bei jedem Abendmahl wieder neu erfassen. Das Abendmahl stärkt die Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus und auch untereinander. Das Abendmahl ist also nicht nur gedacht zu Christus hin, vertikal, sondern auch horizontal, dass unsere Gemeinschaft untereinander gestärkt wird. Indem die Gläubigen dieses Mahl gemeinsam einnehmen, bekennen sie ihren Glauben an Christus und ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft. Das Abendmahl stärkt den Glauben der Gläubigen, indem es sie daran erinnert, dass Christus gegenwärtig ist, aber auch, dass er wiederkommen wird. Und ich finde das so gewaltig. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Jesus Christus ist hinter uns. Aber die Bibel sagt, Jesus Christus ist auch bei uns durch seinen Heiligen Geist. Da flattert immer die Taube über unserem Kopf. Er ist hinter uns, er ist bei uns, aber er ist auch vor uns. Er kommt wieder. Und ich finde das so ermutigend, zu wissen, dass ich umgeben bin von Christus, so wie es im Alten Testament heißt, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Er lässt uns nie allein und er sorgt für die Gemeinschaft der Gläubigen. Nun, was kannst du machen? Wir wollen jetzt praktisch werden für das, was du machen kannst. Triff dich diese Woche mit deiner gläubigen Person, auch mit dem Ziel, sie im Glauben an Jesus zu ermutigen, dran zu bleiben. Überlege, welche Person du im Glauben ermutigen willst und wie du das tun könntest. Dann setze es in die Tat um. Hast du einen sehr vollen Terminkalender, so nimm das Handy oder den Telefonhörer und melde dich bei dieser Person und ermutige sie in ihrem Glauben an Jesus. Und wir wollen jetzt gerade einfach mal kurz still werden und jetzt fragt Gott, Gott, welche Person soll ich diese Woche im Glauben ermutigen? Wenn dir Gott jetzt einen Namen geschenkt hat oder dir nachher noch einen Namen schenkt, schreib ihn ins Handy und ermutige die Person diese Woche im Glauben. Dann, was kannst du machen? Feiere das Abendmahl mit deiner Kleingruppe, deinem Ehepartner oder der Familie. Voraussetzung natürlich, dass alle an Jesus glauben. Um deine Verbindung zu Christus und den anderen Gläubigen zu stärken. Auch hier triff dich bewusst mit deiner gläubigen Person und nimm gemeinsam mit ihr das Abendmahl ein. Vielleicht mit dieser Person, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Dankt Jesus zusammen für sein Erlösungswerk am Kreuz. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott einfach nochmals die Ehre geben. Und wenn dich etwas getroffen hat in der Botschaft, wenn Jesus an deinem Herz etwas bewegt hat, du hast die Möglichkeit, während wir singen, dort hinten rechts hinzugehen zum Gebet und einfach zu sagen, ich will mit mir beten lassen. Du hast die Möglichkeit, das aufzusuchen. Und wenn du merkst, du wirst innerlich dazu bewegt, dann geh einfach hin und lass mit dir beten.